Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Ich bete nochmal, ja? Ist eine gute Sache, oder? Jesus, ich danke dir, dass wir Gemeinde haben, dass wir zusammenkommen dürfen in Freiheit, um dir zu begegnen. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du es liebst, hier zu sein, dass du es liebst, dass wir hier sind. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der redet. Ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, damit wir darin die Fülle im Leben haben, Herr. Und ich bete, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen für das öffnest, Herr, was du für jeden Einzelnen vorbereitet hast. Amen. Ja, bisschen her, dass ich hier oben stand, zumindest mit Predigen. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich bin ja ganz nervös hier. Ich war letzten Sonntag bei unseren Rangerleitern. Ein paar sitzen auch da vorne. Und die sind nächste Woche auf dem Pfingstcamp. Und da dürfen wir sehr gerne an sie denken. Die werden eine sehr intensive Zeit haben. Viel schnitzen, dass sie bewahrt bleiben, heile nach Hause kommen. Aber hey, das ist ein Pfingstcamp, dass sie erleben, dass Gottes Geist sie erfüllen möchte. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war Ranger, Manni weiß das da hinten auch noch. Wer war früher mein Rangerleiter? Hat das nicht einfach mit mir gehabt. Aber immer wenn ich ans Camp, also ich liebe Ranger und ich bin immer noch ein starker Supporter, aber immer wenn ich ans Campen denke, dann kommen bei mir sofort Rückenschmerzen hervor. Weil ich war so jemand, der immer das Glück hatte, eine Luftmatratze dabei zu haben, wo irgendwo ein Loch drin war. Und du pumpst es auf, du legst dich hin, schläfst und entweder nachts oder morgens wirst du wach und merkst den schönen harten Boden und du merkst ihn in deinem ganzen Körper. Ja, und deswegen bin ich Camper geworden. Schöne Matratze, schöner Kühlschrank und sowas, ne? Ja, also wenn es Ranger-Camper gibt, dann bin ich auf jeden Fall auch voll mit dabei. Also ihr merkt, ich brauche dann auch so ein bisschen Seelsorge und mein Herz muss dann noch ein bisschen hinterherkommen. Aber egal, um was für Gerätenschaften es geht, Geräte, die mit Luft funktionieren, wenn keine Luft drin ist, macht absolut keinen Sinn, oder? Es macht keinen Sinn. Und Freunde, wir befinden uns gerade in der österlichen Freudenzeit. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff schon mal gehört hast. Wir sind immer noch in der Osterzeit. Das ist die Zeit von der Auferstehung bis zu Pfingsten. Letzten Donnerstag, den freien Tag, den du hattest, das war Christi Himmelfahrt. Trotzdem nochmal Props an alle Väter, ne? Wollen wir auch nicht vergessen. Ist leider auf dem gleichen Tag gefallen. Aber nächste Woche ist Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ich habe zu Weihnachten schon einmal über den Heiligen Geist gesprochen und auf Griechisch heißt es Pneuma. Und Pneuma bedeutet so viel wie Wind, Hauch oder Atem. Und ich finde das so passend, denn ein Glaube ohne den Heiligen Geist ist leblos und macht einfach keinen Sinn. Wenn die Luft aus einem Reifen ist, dann bewegt sich nichts. Du kannst anfangs noch mit ganz viel Anstrengung arbeiten, aber selbst das wird nicht lange anhalten, sondern irgendwann ist die Felge defekt. Und so ist es auch in unserem christlichen Leben, in unserer Beziehung zu Jesus, in unserer Nachfolge. Unser christliches Leben neigt dazu, dass mit der Zeit die Luft rausgeht. Und vielleicht, wenn du in dein Leben schaust, wirst du vielleicht einmal Leidenschaft entdeckt haben, die gebrannt hat und die mit der Zeit immer mehr erkaltet ist. Vielleicht hattest du mal ein geistliches Leben, das sich immer mehr zu Tradition entwickelt hat. Und es war ja ein Phänomen nach der Corona-Zeit. Die Gemeinden haben wieder geschlossen und man dachte, jetzt kommen sie alle reingerannt, aber viele sind nicht mehr wiedergekommen, weil sie in der Corona-Zeit festgestellt haben, dass ihr geistliches Leben doch viel mehr Tradition war als geistliches Leben. Aber vielleicht hast du auch in deinem Leben eine Veränderung erlebt, die langsam die Luft aus deinem Leben gesaugt hat. Ich traf mich die Woche mit einem Ehepaar, auch junge Familie, auch zwei Kinder, auch sehr lebhafte Jungs. Die Mama weiß Bescheid, die sitzt doch hier. Eine Lebensphase, die ich sehr genieße, aber die auch unglaublich viel abverlangt und mich auch unglaublich aussaugt, auch auf der geistlichen Ebene. Wisst ihr, keiner zeigt mir so sehr meine notwendigen Wachstumsbereiche wie meine Kinder. Dort, wo ich noch nicht so heilig bin, dort, wo ich nicht so bin, wie sich das Jesus wünscht. Und bei all den Verpflichtungen gegenüber meiner Familie, meiner Arbeit und all dem, ist die geistliche Pflege, hey, das ist nicht alles selbstverständlich. Aber wie gut ist es zu wissen, dass wir an Pfingsten daran erinnert werden, der Heilige Geist möchte uns neues Leben einhauchen. Hey, was für eine gute Botschaft. Der Geist Gottes möchte dir neues Leben einhauchen. Und egal in welcher Lebensphase du bist, egal wie viel Luft noch in deinem Leben steckt, der Geist möchte dir neues Leben einhauchen. Das aus dem einfachen Grund, es ist sein Wesen. Es ist sein Wesen. Er ist der Atem Gottes und es ist sein Wesen, uns Leben einzuhauchen. Und deswegen, ohne ihn, fehlt in deinem christlichen Glauben die Luft zum Atmen. Die Luft in deinen Reifen, um dich fortzubewegen. Aber heute ist nicht Pfingsten. Pfingsten ist nächste Woche. Donnerstag war Himmelfahrt. Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, dass Pfingsten und Himmelfahrt und sowas, dass das nicht nur einfach historische Ereignisse waren, das waren sie und sie haben noch eine wichtige Bedeutung, aber in diesen Geschehnissen, die die Bibel uns überliefert, stecken geistliche Prinzipien, die ganz wichtig für unsere Nachfolge sind. Glaube endet nicht mit der frohen Botschaft, Jesus lebt. Es geht weiter. Eine Berufung zu leben ohne Himmelfahrt und ohne Pfingsten ist nicht denkbar. Und die Frage ist jetzt, was will dir Himmelfahrt zum Heiligen Geist sagen? Warum ist Himmelfahrt so bedeutend für uns? Und dafür wollen wir uns heute mal den Text aus Apostelgeschichte 1 anschauen und ich lese ab den Versen 3. Nach seinem Leiden und Sterben hatte er sich ihnen wiederholt gezeigt und ihnen die Gewissheit gegeben, dass er lebte. Während 40 Tagen kam er damals zu ihnen und sprach mit ihnen darüber, wie Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als er euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Die Versammelten fragten Jesus, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete, mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es soweit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Während er das sagte, wurde er vor ihnen vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm her sahen, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihn habt weggehen sehen. Darauf kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Jesus ist auferstanden. Er hat sich ihnen gezeigt, aber nicht nur einmal, sondern ganze 40 Tage durften die Jünger noch seine Gegenwart genießen. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie gut sich das angefühlt hat, nach all dem, was sie durchlebt hatten, nochmal Jesu Nähe so stark zu erleben. Aber Jesus nutzte auch diese Zeit und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Und wie tat er das? Wie wir es von Jesus gewohnt sind? Beim guten Essen, bei Gemeinschaft. Hey, was für eine gute Botschaft. Jesus liebt Gemeinschaft mit uns. Er liebt es, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, nicht nur unsere Aufgaben erfüllen, sondern einfach gerne mit ihm zusammen sind. Aber während sie so aßen, schärfte ihnen Jesus etwas sehr Wichtiges ein. Er sagt zu ihnen: Wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ihr müsst euch vorstellen, die Jünger, die konnten damit so sich gar nichts darunter vorstellen. Und die wussten auch nicht, was damit gemeint war. Und deswegen landeten sie dann auch ganz schnell wieder bei ihren Fragen und Gedanken und sagten: Willst du dann jetzt die Herrschaft Gottes in Israel aufrichten? Hat gar nicht Jesus von gesprochen, oder? Er sagt zu ihnen: Warte, und sie sprechen von etwas, was sie im Kopf haben. Aber ihre Frage macht Sinn. Hey, jetzt könntest du doch dein Reich aufrichten, oder? Die Erlösung war gebracht, die Sünde der Welt getragen und alle Gewalt war in Jesu Hände gegeben. Aber es zeigt mir, selbst wenn wir bei Jesus sind, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, hey, wie viel dreht sich oft so viel um uns selbst, oder? So viel um uns, um das, was uns bewegt, was wir uns vorstellen. Und wir sind gar nicht so offen für das, was Jesus uns eigentlich zeigen möchte. Und deswegen nimmt sich Jesus das auch vor. Er korrigiert sie und er sagt ihnen: Hey, das da ist gar nicht euer Thema. Wann Gott das Reich aufrichten wird, wann er es vollenden wird, das ist nicht euer Thema. Das ist die Zeit, die Gott gesetzt hat. Ihr sollt euch auf das konzentrieren, was vor euch liegt. Und was liegt vor ihnen? Was hat Jesus zu ihnen gesagt? Gott führt jetzt eine ganz neue Zeit herbei, nämlich die Zeit des Zeugnisses der Gemeinde. Sie waren schon beim Ende und Jesus richtet ihren Blick auf das, was vor ihnen liegt. Und er sagt: Konzentriert euch auf das, was jetzt bevorsteht, nämlich die Zeit des Zeugnisses der Gemeinde. Die Mission und Evangelisation zum Aufbau der Gemeinde Jesu. Und er sagt ihnen: Hey, ihr werdet mit dafür verantwortlich sein. Nicht mehr ich als Mensch werde das tun, sondern ihr. Aber Freunde, dafür ist Kraft notwendig. Wenn ihr in dieses Zeitalter hineingehen wollt, dann reicht nicht nur Kraft des Verstandes. Dann reicht auch nicht nur eine gute Redekunst. Es reicht nicht mal all das Erfahrene, was ihr mit mir zusammen erlebt habt, sondern es braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, dadurch werdet ihr erst wirksame Zeugen sein. Und ihr Lieben, wenn wir auf diesen Text zurückschauen, dann schauen wir heute nicht auf einen abgeschlossenen Text, sondern auf einen Text, der bis in die heutige Zeit hineingeht, der dich und mich in dieses Geschehen mit hineinnimmt. Und Jesus sagt: Ihr werdet meine Zeugen sein. Du und ich werden seine Zeugen sein. Das ist unsere Berufung. Ihr Lieben, das ist unsere Bestimmung. Das ist der Grund, warum wir nicht, wenn wir uns für Jesus entscheiden, direkt in den Himmel entrückt werden. Weil was haben wir denn noch für einen Grund, hier auf dieser Erde zu sein? Wir haben einen: Zeugen zu sein. Zeugen des gestorbenen, gekreuzigten und auferstandenen. Zeugen dessen zu sein, was er in unserem Leben getan hat. Durch deine ganz persönliche Geschichte und durch deine Gabe, die der Heilige Geist dir gegeben hat. Und Jesus sagt: Dazu will der Heilige Geist uns befähigen. Er wird uns befähigen. Und wenn ich dir eins wünsche, dann, dass du jemand bist, ein Mensch bist, der dem Heiligen Geist begegnet und der dessen Kraft in seinem Leben empfängt. Sei es die erste Erfahrung, sei es eine Erneuerung in deinem Leben oder eine ganz neue Ebene, in die der Geist dich führen möchte. Wisst ihr, jeder Christ, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, hat den Heiligen Geist. Er ist das Siegel, dass wir zu ihm gehören. Aber es ist ein ganz großer Unterschied, ob wir ihn nur haben oder ob er uns auch erfüllt, ob er in uns wohnt, ob er in unserem Leben wirkt. Und ich bitte dich, verzichte nicht auf das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist so, als würdest du in deinem Leben mit einem platten Reifen durchs Leben gehen. Es macht absolut keinen Sinn. Aber wie oft, ich schaue auf mein Leben, strampel ich mir einen ab und sage, ein bisschen Luft ist noch drin. Aber Pfingsten steht vor uns. Und der Heilige Geist will ganz neu, immer wieder neu in unser Leben kommen. Aber warum jetzt Himmelfahrt? Was trägt Himmelfahrt dazu bei, dass der Heilige Geist dich und mich erfüllt? Das Erste, was uns Jesus zeigt, ist, Jesus hatte sie verlassen. Klingt nicht so schön, oder? Jesus hatte sie verlassen. Und wisst ihr, wir lesen das immer so in so ein paar Versen und wir wissen ja, der Heilige Geist kommt und dann geht richtig Apostelgeschichte los. Aber wir müssen uns vorstellen, Jesus steht da mit ihnen auf dem Berg und er verlässt sie. Er, der die Menschen heilte und befreite. Er, der sie über 3 Jahre lang leitete und ihr Freund war. Der zu ihnen stand, der sie lehrte, der ihnen Glauben schenkte. Der 3 Jahre lang an ihrer Seite war, den mussten sie jetzt loslassen. Und sie wussten nicht, was kommen würde. Wir, einige hier, wissen, was der Heilige Geist ist, aber sie wussten das nicht. Sie wussten nur, Jesus, du bist das Beste, was wir je erlebt haben. Und das muss ich jetzt loslassen. Und keine Ahnung, was da vor mir liegt, aber so ging es den Jüngern. Also Himmelfahrt greift das große Lebensthema vom Loslassen auf. Und es macht sogar vor Jesus keinen Halt. Und wenn es um den Heiligen Geist geht, wenn wir möchten, dass der Heilige Geist uns erfüllt, Raum bekommt, dann müssen wir uns auch mit Loslassen beschäftigen. Ihr Lieben, Abschied nehmen fällt uns nicht leicht. Zumindest die Dinge, die uns lieb sind. Ich erinnere mich an meine Zeit in USA und ich war dort für vier Wochen in einem Missionswerk. Ganz kurze, knackige Zeit. Aber die Zeit war so intensiv dort, dass ich dachte, da gehöre ich hin. Oh, da will mich bestimmt Gott haben. Aber mein Ruf ging nach Oldenburg damals. Glaub mir, ich wollte dort sein. Ich bin gerne hier, ne? Aber mein Herz hat danach gerufen. Ich habe noch nie so sehr Gottes Liebe gesehen für kaputte Menschen. Und nur, wenn ich dran denke, dann fehlt es mir. Ich muss mir mal kurz mein Wasser. Das hatte ich jetzt nicht geplant. Und das hat gedauert. Ich habe hier meinen Dienst gerade gestartet und wollte schon woanders sein. Stellt euch das mal vor. Aber ich musste diesen Gedanken loslassen. Ich musste es loslassen, dort zu sein, um für das offen zu sein, was Gott für mich vorbereitet hat. Ihr Lieben, jede Lebensgeschichte beinhaltet Abschiede. Es beginnt mit der Durchtrennung der Nabelschnur. Bei meinem ersten Sohn habe ich das sogar gemacht. Ich habe meine Frau und meinen ersten Sohn voneinander getrennt. Das selber Leben hat begonnen. Und gestern mein anderer Sohn in der Dusche, ich wollte ihn duschen, wir duschen immer noch in der Badewanne, und er sagt, Papa, ich mache das selber, ganze Bad geflutet, ich ihm das Ding aus der Hand genommen, mega Streit gehabt. Ja, so gehört das dazu. Es gehört zur Entwicklung des Menschen, dass er sich davon löst, andere für sich und für sein Tun verantwortlich zu machen. Ein gesunder Erwachsener möchte mündig sein, selbstbewusst und selbstverantwortlich sein Leben gestalten. Aber um dahin zu kommen, gehen wir durch viele Abschiede. Wir gehen durch harte Trennungen und durch entschiedenes Loslassen hindurch. Und rückblickend bin ich froh, dass ich bei meiner Mama nicht mehr am Zipfel hänge. Nachblickend ist das immer gut und verständlich. Auch, dass ich nicht nach USA gegangen bin, leuchtet für mich ein. Aber in dem Moment hat sich das ganz anders angefühlt. Ganz anders und ist unglaublich schwer gefallen. Wisst ihr, 3 Jahre sind sie Jesus auf Schritt und Tritt gefolgt. Sie haben seine Stimme akustisch wahrgenommen. Sie haben gesehen, wie er gelebt hat, sein Gebetsleben und all das. Und jetzt waren sie sich zuerst selbst überlassen. Jesus hat ihnen das zugetraut. Er hat gesagt, ich gehe und ich überlasse euch, euch selbst. Und wie schwer das denen gefallen ist, sehen wir daran, dass sie noch gebannt in den Himmel starrten und ihm nachschauten. Und dann lesen wir, dass plötzlich 2 weiß gekleidete Männer bei ihnen waren. Es waren Engel und stehen an ihrer Seite. Und auch das, hey, der Text hat so viele schöne Wahrheiten, die ich gar nicht mit euch teilen kann, aber ich möchte sagen, hey, wie schön, dass Engel um sie herum waren. Jesus hatte sie verlassen, aber sie waren nicht alleine. Und wir nehmen sie oft gar nicht wahr, aber Engel umgeben uns und nehmen an unserem Leben teil. Hey, wie schön ist das zu wissen? Und sie sehen dieses staunende Blicken in den Himmel, dieses schmerzliche Leiden, das Loslassen. Und sie tun etwas, was für uns doch etwas sehr unsensibel erscheint. Sie sagen, was steht ihr hier und schaut in den Himmel? Hallo, Jesus ist gerade gegangen. Was steht ihr hier rum und schaut in den Himmel? Wir wissen nicht, wie lange sie da noch standen und geschaut hatten, aber die Engel haben ihnen etwas deutlich gemacht. Es ist keine Zeit, stehen zu bleiben und nachzuschauen. Denn vor euch liegt etwas Bedeutsames. Vor euch liegt etwas, was ihr nicht erlangen könnt im Nachschauen, im Stehenbleiben. Ihr müsst euch nach vorne ausrichten. Und das haben die Engel bei ihnen getan. Sie haben ihren Blick vom Nachschauen genommen und sie für die Gegenwart zusammengerückt, um sie bereit zu machen, sich auf das auszurichten, was vor ihnen liegt. Und so hart das auch klingen mag, aber wenn wir stehen bleiben, wenn wir immer nachschauen, festhalten, dann können wir nicht empfangen, was vor uns liegt. Wisst ihr, wir hatten zuletzt die Predigtreihe zu David. Und als Samuel David berufen sollte, was sagt Gott zu Samuel? Wie lange willst du noch Saul nachtrauern? Samuel war so fertig. Das war der König, den er gesalbt hatte, in den er so viel Hoffnung gesetzt hatte. Das war der perfekte König. Und Samuel hat ihn nachgetrauert. Und Gott sagt zu ihm, hey, wenn du ihm nachtrauerst, bist du nicht in der Lage, dich aufzumachen, zu David zu gehen und ihn für dieses neue Amt vorzubereiten. Und das Gleiche finden wir auch bei Israel. Gott hat sie aus der Sklaverei 400 Jahre befreit und führt sie in die Wüste, nicht um sie zu ärgern, sondern um sie hindurchzuführen in das Land, das er für sie vorbereitet hatte. Aber was lesen wir bei den Israeliten? Jedes Mal, wenn es nicht so lief, wie sie es sich vorgestellt hatten, haben sie nach hinten geschaut. Immer wieder nach hinten geschaut und haben gesagt, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. An dem Ort, wo sie versklavt waren und schlecht behandelt wurden. Im Nachschauen werden wir nicht Gottes Verheißungen empfangen. Keiner der Israeliten, die dort waren, sind ins verheißene Land gegangen. Und es ist so wichtig, auch wenn das manchmal hart ist, wenn wir an Dingen festhalten und sie nicht loslassen können, dann sind wir nicht offen zu empfangen. Und es ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip, dass wir lernen, loszulassen. Dinge, an die wir hängen. Und bei den schlechten Dingen macht es für uns zumindest noch Sinn. Aber selbst da fällt es uns oft schwer. Hey, wenn wir Jesus nachfolgen, unser altes Leben ohne Gott abzulegen. Aber auch die guten Dinge gehören dazu, die uns lieb sind, die wir uns sogar vielleicht sehr hart erarbeitet haben. Ich musste an den reichen Jüngling denken. Wir kennen ihn nur als den reichen Jüngling. Und er möchte Jesus nachfolgen und Jesus sagt zu ihm, komm her, gib all dein Geld weg. Ich habe was viel Besseres für dich, was dieses Geld dir nicht geben kann. Aber er konnte nicht loslassen. Und was lesen wir? Wir kennen ihn nur als den reichen Jüngling. Wir lesen nicht von dem Petrus oder so, sondern wir kennen ihn nur als den reichen Jüngling. Wie schade. Wie schade. Es ist so wichtig, dass, wenn Gott etwas für uns vorbereitet hat, wir lernen, loszulassen. Wisst ihr, ich habe in meinem jungen Christsein oft versucht, ohne loszulassen, Jesus nachzufolgen. Und es war nicht so, dass in meinem Leben nichts passiert ist, weil, hey, Gott ist geduldig und Gott ist treu. Aber als ich angefangen habe, in meinem Leben Gott mir Dinge zeigen zu lassen, die ich loslassen muss, und Leute, ich bin da noch immer auf dem Weg, ne? Erfahren durfte, ihm Dinge gegeben habe, losgelassen habe, und was Gott durch dieses Loslassen in meinem Leben freisetzen konnte. Ich möchte es nicht mehr missen. Es ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Und wisst ihr, so oft merken wir gar nicht, wie sehr wir an bestimmten Dingen hängen, die uns lieb sind. Von unseren Überzeugungen, Vorlieben, Gewohnheiten, hey, unsere Bequemlichkeit. So viele Dinge. Die Jünger, sie mussten den menschlichen Jesus loslassen, an den sie 3 Jahre hangen. Sie mussten es loslassen und sie mussten lernen, für ihr Leben selbst Verantwortung zu übernehmen, damit der Heilige Geist in ihm Gestalt annehmen konnte. Und das war auf eine ganz neue und andere Art und Weise, die sie kannten, aber viel stärker, als es durch den menschlichen Jesus jemals möglich war. Den zweiten Punkt, das zweite Prinzip, das, ich habe nur zwei, das Himmelfahrt uns überliefert, ist das Warten. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber aus irgendeinem Grund findet es Gott keine Verschwendung, auf den Heiligen Geist zu warten. Jesus sagte nicht einmal ihnen, wie lange sie warten müssen, sondern sie sagten einfach, warte. Bleibt in Jerusalem und wartet. Und ich habe mir gedacht, Jesus, du weißt schon, wie schwer uns Menschen es fällt, zu warten. Und wenn wir nicht mal wissen, wann etwas kommen wird. Hätte er nicht zum Himmel rauffahren können und direkt so im Austausch, so abklatschen, Heiliger Geist und Jesus, und dann wäre er gekommen? Ich glaube, dann wäre der Abschied auch viel leichter gefallen. Aber Gott hat es nicht so gemacht. Jesus wollte, dass sie warten. Und deswegen liegt auch im Warten ein Wert und eine Bedeutung. Wir lesen in Johannes 3, Vers 8, da sagt Jesus, der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Der Heilige Geist ist frei. Der weht, wo er will und tut, was er will. Er lässt sich nicht kommandieren. Und genauso wie du den Wind nicht einfangen kannst, einschalten, ausschalten, so auch nicht den Heiligen Geist. Und wenn er dich warten lässt, dann lässt er dich warten. Der Heilige Geist lässt uns warten. Aber das nicht grundlos, denn im Warten ist ein Wert, den wir heutzutage kaum noch kennen. Aber was tun wir? Wir lenken uns ab. Wir kennen gar nicht mehr. Jede Bushaltestelle, die ich sehe, wo ich vorbeifahre, Leute am Handy. Wir warten gar nicht mehr, sondern wir lenken uns ab. Und doch geben die Jünger uns ein Vorbild, wie geistliches Warten aussehen kann. Also die Jünger hören die Botschaft von den Engeln. Sie gehen zurück nach Jerusalem und sie gingen in das Obergemach eines Hauses, wo sie zusammenblieben. Sie hatten einen Treffpunkt, wo sie ständig zusammenkamen, um Folgendes zu tun. Das lesen wir in Vers 14. Sie alle waren einmütig beieinander und beteten beharrlich. Sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich. Die Jünger hätten eigentlich nach allen Strapazen, die sie erlebt haben, mal sagen können, jetzt ist mal Urlaub, ich lege mal Füße hoch. Jesus hat gesagt, wir sollen warten und der Kaiser wird ja schon irgendwann kommen, oder nicht? Aber sie waren beieinander und beteten, anhaltend und einmütig. Wisst ihr, was wir hier bei den Jüngern finden, ist eine Erwartungshaltung, die Warten nicht untätig sein lässt. Sie warteten, sie wussten, sie konnten das nicht beeinflussen, wann der Geist kommt, aber sie haben diese Zeit nicht untätig genutzt, sondern sie haben sich ausgerichtet in ihrer Erwartung. Und so wurde dieses Haus ein Ort der Sehnsucht. Sehnsucht hat sie gefüllt. Und wisst ihr, Warten hat deswegen so einen Wert im Gebet und im Warten auf den Geist, weil es uns vorbereitet und weil es unsere Sehnsucht steigert. Wisst ihr, ich habe ja gerade eben vom Volk Israel gesprochen, als Gott mit Israel durch die Wüste ging. Das sollte nur 40 Tage dauern, nicht 40 Jahre. Und es war eine Zeit, in der Gott sie vorbereiten wollte. Das Einzige, was sie kannten, waren Sklaverei. Irgendwelchen Kommandos zu folgen, geschlagen zu werden, keine Meinung zu haben, keine Identität zu haben. Und Gott führt sie in dieses Land und er möchte sie vorbereiten. Er möchte sie vorbereiten auf das, was vor ihnen liegt. Und das, was vor ihnen lag, Kanaan, das zukünftige Israel, das konnten sie nicht empfangen, wenn sie nicht vorbereitet waren. Das war Gottes Plan. Aber das Volk hat nur gemeckert. Das Volk hat es nicht empfangen, was Gott ihnen schenken wollte. Wisst ihr, warten ist keine Bestrafung, sondern wartend ist ein Segen. Jesus sagte zu ihnen, warte, und wo führt es sie hin? Es führt sie ins Gebet. Es führt sie dorthin, Gott zu suchen und auf ihn ausgerichtet zu sein. Und solch ein Warten macht uns zu Empfängern. Es macht uns zu Empfängern. Wisst ihr, wer wartet, der holt sich nicht etwas, sondern er wartet, bis es kommt. Klingt logisch, ne? Wenn wir am Bahnhof auf dem Zug warten, dann warten wir. Wir warten nicht, indem wir den Zug entgegenlaufen oder sowas, sondern wir warten auf den Moment, dass er kommt und uns empfängt. Das tun wir jedes Mal am Bahnhof, ob es uns schmeckt oder nicht. Aber wir stehen bereit am Bahnsteig, am besten immer 5 Minuten vor, damit man noch einen Platz bekommt. Und wir warten. Und irgendwann kommt, bei der Bahn manchmal ein bisschen später, ne? Aber irgendwann kommt dann der Zug und er empfängt uns. Nicht andersherum. Und die Jünger beteten nicht, damit der Heilige Geist irgendwie schneller kommt, damit sie irgendwas beschleunigen könnten, sondern um ausgerichtet zu sein, wenn er kommt. Wisst ihr, was uns hier Himmelfahrt zeigt, ist, dass es scheint, dass der Heilige Geist es liebt, wartenden, sehnsüchtigen Menschen zu empfangen, die im Herzen sehnsüchtig auf ihn ausgerichtet sind. Wir lesen nur, dass sie gebetet haben, mehr nicht. Und wisst ihr, keiner hat zu dieser Zeit dieser kleinen Schar Beachtung geschenkt. Keiner in Rom hat gedacht, das, was die da oben im kleinen Verborgenen tun, einmal Auswirkungen haben kann, wenn sie zusammenkommen. Und doch, das, was hier geschah, stellt alle großen Vorhaben, alle großen Vorgänge der Politik und der Wirtschaft in den Schatten. Das, was sie dort treu im Warten getan haben, war eine Vorbereitung, um eine Geschichte in Bewegung zu setzen, in der wir uns heute hier befinden. Ist das nicht unglaublich? Weil ein paar Menschen zusammen gebetet haben und gesagt haben, Jesus, du sagst, der Geist kommt. Und glaub mir, die haben in den Fingern gejuckt, den Leuten von Jesus zu erzählen und Rambazamba zu machen. Aber sie haben Jesus vertraut und haben gesagt, okay, wir warten. Wir nutzen diese Zeit, wir kommen einmütig zusammen und wir beten. Und der Heilige Geist kam und 3000 Menschen hatten sich bekehrt. Ist das nicht unglaublich? Ihr Lieben, loslassen. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Loslassen, das fällt uns nicht leicht. Besonders, wenn wir nicht wissen, was kommen wird. Loslassen schaffen wir nur in dem Vertrauen darauf, dass wenn wir etwas loslassen, Jesus für uns etwas bereithält, das besser ist, als wir kennen. Aber loslassen ist nicht etwas, was man mal ebenso tut. Im Kopf tun wir das ganz schnell. Wir vergeben auch immer ganz schnell im Kopf. Aber loslassen ist etwas, was man nicht mal so eben tut. Loslassen ist sehr oft ein Prozess, Stück für Stück immer mehr seine Hand zu öffnen und es in Jesu Hände zu geben. Und manchmal brauchen wir auch, wie die Jünger, Hilfe, weil es so schwer ist, zu sehen an den Dingen, die uns halten, die uns nicht gut tun, die vielleicht sogar gut sind, aber die wir loslassen sollen, weil Jesus für dich etwas vorbereitet hat, was größer ist, als du kennst. Und ich möchte dich fragen, was möchte dir Jesus, nächste Woche ist Pfingsten, wir haben jetzt eine Woche Zeit. Du hast eine Woche Zeit. Und du kannst diese kommende Zeit nutzen und Jesus fragen. Herr Jesus, oder vielleicht hat er dir auch schon was gezeigt. Herr Jesus, gibt es Dinge in meinem Leben, die ich loslassen muss, die mich anhalten, stehen zu bleiben, dem nachzuschauen und nicht offen für das zu sein, was du für mich bereithältst. Hey, nutze diese Zeit der Vorbereitung. Und Jesus lädt dich ein, loszulassen. Du kannst es gleich im Gebet tun, gleich stehen auch Leute für dich bereit, auch nach dem Gottesdienst. Manchmal hilft es uns, mit Menschen dafür zu beten. Aber lass los und vertraue darauf, dass Jesus dich nicht leer zurücklässt, sondern dir etwas für dich etwas vorbereitet, was Neues, was Besseres. Aber Jesus gibt uns auch den Auftrag zu warten. Und auch wenn wir loslassen, wird er uns nicht einfach mit Dingen überhäufen, sondern er ruft uns in die Vorbereitung, uns im Gebet wartend auf ihn auszurichten. Und es ist so unglaublich, was aus diesem unscheinbaren Gebet dieser Jünger herangewachsen ist. Und die Frage ist, was hält Gott für dich bereit? Ich kann dir nicht sagen, was Gott für dich bereithält, aber was ich dir sagen kann, ist, dass Jesus sagt, warte. Und nicht einfach warte, sondern bereite dich darauf vor. Nutze die Zeit des Wartens und richte dich aus, dass du offen bist zu empfangen. Lass dir in dieser Wartezeit in dir eine Sehnsucht erwachen nach diesem Wind Gottes, der dein Leben erfüllen möchte. Nach dieser Kraft, die er dir geben möchte, um ein wirksames Zeugnis für ihn zu sein, der deinen Glauben bewegt, der dich in die direkte Verbindung zu Gott versetzt. Ihr Lieben, wenn wir Gottes Wort trauen, ich weiß nicht, wie lange du warten musst, aber er hat uns versprochen, er lässt uns nie leer zurück. Deswegen nutze die Zeit. Nutze Himmelfahrt für dein Leben, dich zu fragen, hey, wo ruft Jesus mich auf, loszulassen? Und wo gibt er mir den Auftrag zu warten, um mich für etwas vorzubereiten, wo er mich hineinführen möchte? Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass Himmelfahrt uns etwas zu sagen hat. Es ist nicht etwas Einfaches und doch ist es etwas Kraftvolles. Danke, dass wir nicht einfach loslassen müssen nach dem Motto, du raubst uns irgendwelche Dinge, sondern du bist ein Gott, der uns befähigt, der Dinge für uns bereithält. Und ich bete, Herr, dass du uns Mut und Glauben schenkst, dir zu glauben und dir zu vertrauen und Schritte des Loslassens zu gehen. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt auch in dieser kommenden Woche unsere Herzen darauf ausrichtest, Wartende zu sein. Weil du es liebst, Wartenden zu begegnen. Wartenden, die sehnsüchtig sich auf das ausrichten, was du für sie bereithältst. Und danke, dass es mehr ist, als wir uns jemals vorstellen können. Mehr Kraft, mehr Freude, mehr Liebe, als wir uns jemals vorstellen können. Ja. Amen.